Liebe Gemeinde, zu Beginn sehen wir eine Folie, die ich mitgebracht habe. Ich hoffe, man kann es erkennen. Sie ist aus dem BU und das ist die Abkürzung für biblischen Unterricht. Viele wissen, was das heißt, den wir ja schon seit vielen Jahren mit anderen Gemeinden zusammen durchführen. Und die ist vom berühmten Werner Tiki Küstenmacher. Ich weiß nicht, wer den noch kennt, kurz vorm Tiki. Den gab es, ja, weiß nicht wie lange schon. Und wir sehen hier die 10 Gebote. Das ist heute unser Thema. Und ich habe gedacht, wir machen es mal wie im BU, also wie im biblischen Unterricht, auch wenn das hier kein Unterricht ist, sondern ein Gottesdienst. Wir können mal raten, ob jemand eins der Gebote hier erkennt. Ich weiß nicht, wie gut die Darstellung ist. Ich sehe es hier sehr gut. Hat jemand eine Idee? Wir dürfen miteinander sprechen, wie Paulus das auch getan hat in seinen Versammlungen. Also die da oben, die ich da oben sehe, müssten es wissen, die kennen die Folie. Die waren nämlich bei mir im Unterricht. Ehre Vater und Mutter, ja? Ja, da wo jemand so die Nase zeigt, genau. Hat noch, vielleicht noch ein Gebot, kleiner. Ja, da sieht man das goldene Kalb, ja, man denkt, die Bibelleser kennen die Geschichte, sehr gut. Ehebrechen, ja. Das ist, ja, da unten, das Ehepaar. Du sollst nicht töten. Das ist offensichtlich das mit der Pistole. Ein paar sind aber ein bisschen schwieriger. Ich weiß nicht, ob es alle erkennen können. Du sollst dein Auto waschen, sagt der Conny. Ja, das steht zwar nicht in der Bibel, aber hin und wieder ist das auch mal ganz gut. Ja, du sollst den Sonntag heiligen, ja. Da sieht man die Kirche und jemand sagt, nee, ich gehe nicht in die Kirche, ich wasche lieber mein Auto. Ja, da ist jemand im Supermarkt, der Sachen mitnimmt, ohne zu bezahlen. Jetzt haben wir es. Nochmal? Falschaussage, ja. Wo haben wir das? Ja, der Prediger steht auf der Kanzel, aber es stimmt nicht, was er sagt. Ja. So, ich glaube, wir sind fast durch. Ah, genau, du sollst nicht begehren. Da sieht man, wie jemand in so einer Blase sich das wünscht, was der Nachbar hat. Das ist das zweite von unten, gell? Und ganz oben ist noch eins, das finde ich auch ganz schön, wo sich jemand mit dem Hammer auf den Daumen haut. Vielleicht kennt ihr es. Ja, wir kennen es alle. Nee, es ist, glaube ich, das Fluchen oder den Namen Gottes missbrauchen. Also, wenn man auf den Hammer und dann... Ich sage es jetzt nicht, ja, was man nicht sagen soll. Ja? Nicht den Namen Gottes missbrauchen. Ja, das sind die 10 Gebote, grafisch dargestellt. Und im biblischen Unterricht ist das immer ganz interessant, wenn man dann darüber ins Gespräch kommt. Und jetzt hören wir aber auf die Gebote im Original, und zwar aus dem zweiten Buch Mose, Kapitel 20. Sie sind uns zweimal überliefert, das kann man sich übrigens auch gut merken, lernen wir auch im biblischen Unterricht. 2. Mose 20, 5. Mose 5. Merken wir, zweimal die 2, zweimal die 5. Dort werden uns die 10 Gebote überliefert. Aber wir hören sie jetzt nach dem zweiten Buch Mose. Und Gott redete alle diese Worte: Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Du sollst dir kein Bildnis noch irgendein Gleichnis machen, weder von dem, was oben im Himmel ist, noch von dem, was unten auf der Erde, noch von dem, was im Wasser und unter der Erde ist. Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin ein eifernder Gott, der die Missetat der Väter heimsucht bis ins 3. und 4. Glied an den Kinder derer, die mich hassen. Aber Barmherzigkeit erweise an vielen Tausenden, die mich lieben und meine Gebote halten. Du sollst den Namen des Herrn deines Gottes nicht missbrauchen. Denn der Herr wird den nicht ungestraft lassen, der seinen Namen missbraucht. Gedenke des Sabbattages, dass du ihn heiligst. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Werke tun. Aber am 7. Tag ist der Sabbat des Herrn deines Gottes. Da sollst du keine Arbeit tun, auch nicht dein Sohn, deine Tochter, dein Knecht, deine Magd, dein Vieh, auch nicht dein Fremdling, der in deiner Stadt lebt. Denn in 6 Tagen hat der Herr Himmel und Erde gemacht und das Meer und alles, was darinnen ist. Und er ruhte am 7. Tage. Und darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebst in dem Land, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht stehlen. Du sollst auch nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Die berühmten 10 Gebote. Gleich fällt auf, Gott stellt sich hier zu Beginn nicht mit seinem Namen vor. Nein, an dieser Stelle zeigt er sein Wesen in dem, was er für sein Volk getan hat. Er spricht direkt davon, was er getan hat. Das ist seine Visitenkarte, ja, manche haben ja so eine Visitenkarte, mit der sich Gott hier vorstellt. Da steht drauf, ich sage es jetzt mal ganz einfach, wir gehören zusammen. Ich habe dich befreit und ich zeige dir nun auch den Weg, wie es weitergeht. Aus der Unfreiheit habe ich dich herausgerissen, aus historischer Knechtschaft könnte man sagen. Und nun stehe ich neben dir auf dem Weg, der in die Zukunft führt und helfe dir dabei. Auf dieser Visitenkarte, die Gott hier austeilt, stehen keine bombastischen Herrschaftstitel wie in anderen Stellen in der Heiligen Schrift oder geheimnisvolle Eigenschaften Gottes, die wir vielleicht nie verstehen werden. Nein, Gott stellt sich hier mit einem bisschen komischen Namen vor, ich muss es so sagen. Denn eigentlich ist es kein Name, der hier erscheint, sondern eine einfache hebräische Verbform. Und die heißt, wir übersetzen sie so, eigentlich kann man sie nicht mal richtig übersetzen, Jahwe. Viele kennen das, oder auch Jahwe. Oder man könnte auch übersetzen Jehova. Im Hebräischen sind alle diese Variationen möglich. Und es ist, wie gesagt, eigentlich kein Name, es ist eine bestimmte Form, die man gar nicht so richtig übersetzen kann. Es könnte bedeuten, ich bin, der immer schon war. Oder ich bin der Eine. Oder ich bin für dich da. Und das ist schon besonders, dass Gott hier mit dieser Visitenkarte erscheint. Gott zeigt sein Wesen, seine Person in dem, was er tut. Gott schafft Tatsachen, er trägt sein Volk in ein neues, offenes Land. Gott führt in die Zukunft. Nichts sonst verrät er von sich allein als das, was er will und was sein Ziel ist. Freiheit. Denn das ist ganz entscheidend. Man hört oft die Gebote, wie der Name schon sagt, Gebote. Ja, aber das ist nicht das hebräische Wort, das ist die Übersetzung, die wir von Luther haben. Man hört es so, ja, wie was ganz Schweres, was ja niemand schaffen kann. Aber es geht um Freiheit. Es geht um einen gemeinsamen Weg, um eine gemeinsame Zukunft, die sich miteinander gestalten lässt. Und jetzt werden in den vielleicht bekanntesten Versen der Bibel genau diese Erfahrungen, welche Menschen mit Gott gemacht haben, formuliert. Was zwischen Menschen und Gott gilt, das soll auch zwischen den Menschen gelten. Man nennt das die erste Tafel der 10 Gebote und die zweite Tafel. Die erste Tafel beschreibt unsere Beziehung zwischen Mensch und Gott. Die zweite Tafel beschreibt unsere Beziehung zwischen den Menschen. Und das kann man bis heute immer noch sehr gut, finde ich, verstehen und nachvollziehen, ja, und auch gut erklären. Aber es sind eben im strengen Sinn keine Gebote, es sind Freiheiten. Große Freiheiten, die wir brauchen. Spielregeln für eine Zukunft, welche wir nur miteinander erreichen können. Erfahrungen, die Menschen miteinander wachsen lassen und verbinden für ihren gemeinsamen Weg. Deshalb hat sie mal jemand die 10 großen Freiheiten genannt. Gibt es ein tolles Buch, die 10 großen Freiheiten. Spielregeln eines namenlosen Gottes, der aber eines mit uns will, mit uns gemeinsam diese Freiheit suchen, uns einen Weg unter die Füße legen und für uns eine Zukunft eröffnen, die diese Welt so nicht kennt. Unser Wort kommt gleich zur Sache, das Wichtigste gleich zuerst. Jetzt gehen wir mal die Gebote ganz, ganz schnell durch, im Blick auf die Zeit. Ist das eine Herausforderung, aber wir schaffen das. Wir gehen sie mal kurz durch, das wird vielleicht interessant. Das Wichtigste zuerst, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Martin Luther erklärt, und ich halte es bis heute für die beste Auslegung der 10 Gebote, das ist meine Meinung, in seinem großen Katechismus dieses Gebot zum Hauptgebot. Er sagt, alle Gebote sind wichtig, Luther will nichts daran rütteln, ja, er ist ja der Theologe, der die Bibel, das Wort Gottes wieder neu entdeckt hat, aber er sagte, das erste Gebot ist das Hauptgebot. Wer dieses hält, für den sind alle anderen nur noch wie so eine Art Gebrauchsanweisung. Er argumentiert folgendermaßen, wenn du Mensch weißt, wer dein rechter Gott ist, also wer der Richtige, wer der Wahre, wer der eine Gott ist, dann wirst du auch immer das Rechte tun. Das ist schön formuliert. Wenn du weißt, wer dein rechter Gott ist, dann wirst du auch sozusagen automatisch immer das Rechte tun. Denn Gott ist einer, der befreit, der zur Wahrheit führt, der den Menschen liebt und ihm den Weg weist. Vor allem ist Gott aber die Liebe, das wusste Luther auch, die er uns in Jesus Christus geoffenbart hat. Deshalb konnte der Kirchenvater Augustinus sogar sagen, im Blick auf die Gebote, ja, er hat versucht, sie zusammenzufassen auf einen Satz und hat gesagt, liebe und tu, was du willst. Ist gewagt. Aber er wollte sagen, wenn du die rechte Liebe hast, ja, die rechte, den rechten Gott verehrst, an ihn glaubst, ihm nachfolgst, dann tu, was du willst. Und Luther erklärt weiter, was heißt es, einen Gott zu haben? Woran du dein Herz hängst, sagt er im Katechismus, das ist dein Gott. Kann man heute auch immer noch gut verstehen. Ja, woran ich mein Herz hänge, das ist mein Gott. Was ist dir am wichtigsten? Was darf in deinem Leben auf keinen Fall fehlen? Geld, ja, ist der Klassiker, Macht, Image, wie man vor anderen dasteht und so weiter. Luther buchstabiert das alles durch. Und dann sagt Luther, dann kann ich dir sagen, wer dein Gott ist. Geld, Gier, dein Image, Macht, das ist dann dein Gott, sagt er. Aber es ist kein wahrer Gott. Es ist nur, Luther gebraucht hier ein starkes Wort, dafür ist er bekannt, ein Affengott. Er ist nicht echt, es ist nur nachgeäfft. Ja, das verstehen wir heute noch. Es ist nicht der wahre Gott, das, woran du dein Herz verloren hast. Andererseits kannst du aber auch dein Herz an Gott hängen, zu dem dein Leben mit Achtung und Liebe eine tiefe Beziehung hat. Eine Beziehung der Freiheit, eine Beziehung, die auf Vertrauen setzt und die Liebe sucht. Eine Beziehung, die Trost finden und spenden kann. Eine Beziehung zu Gott, die in der Beziehung zum Menschen die Liebe und Gerechtigkeit für alle Zukunft gelten lässt. Das ist der rechte Gott für dein Herz. Welcher ein Mensch diesen Gott im Herzen trägt, schenkt auch anderen Menschen sein Herzblut. Das wollte Luther sagen. Und so sind jetzt die nächsten 9 Gebote eigentlich nur Konkretionen, verstehen wir? Da wird diese Liebe, dieser Glaube an den rechten Gott konkret, da wird es praktisch sozusagen. Aber das Entscheidende, so Luther, ist das erste Gebot, das Hauptgebot, das wie eine Überschrift, ja, über diesen 9 Geboten steht. Sie benennen verschiedene Erfahrungsbereiche, und das haben wir ja vielleicht auf der Grafik gesehen, ja, ganz verschiedene Bereiche unseres Lebens, die wir alle kennen, den einen mehr, den anderen weniger, ja, verschiedene Bereiche, wo der Mensch mit dem Mensch vielleicht in Konflikt geraten kann. Oder sagen wir es, wie es ist, er gerät in Konflikt. Wir alle geraten in Konflikte, wir wissen das ja, in diesen verschiedenen Bereichen. Du sollst dir kein Bildnis machen. Wenn ich mir von irgendetwas, was es auf der Welt gibt, ein Gottesbild mache, dann ist Gott nicht mehr Gott, sondern ein Stück Materie. Ein Ding aus irgendwas gemacht, was wir auf der Erde finden. Metall oder Kultus oder ein mächtiges Tier, eine unbegreifliche Naturerscheinung. Dann materialisiere ich Gott, dann mache ich ein Stück Welt aus ihm. Gott ist aber nicht Welt, Gott ist viel mehr, er hat die Welt erschaffen. Ja, und darum geht es hier. Gott lässt sich nicht materialisieren oder repräsentieren. Nein, das geht nicht, weil er in unseren Beziehungen, unseren Herzen und Erfahrungen alleine präsent sein will. Ich kann Gott nicht in ein Stück Metall hineingießen. Davon erzählt ja schon die alte Geschichte vom goldenen Kalb. Ich kann auch nicht um Gott herumtanzen und sagen, ich diene dir und ich bete dich an, aber mach bitte, was ich will, ja, was ich gern hätte. Das kann man auch heute noch machen, in moderner Form. Ja, ich denke nicht, dass jemand von uns zu Hause um ein Kalb tanzt. Ich hoffe mal nicht. Aber denken wir drüber nach. Auch heute können wir noch Gott für unsere Zwecke einspannen, ja, für uns, für unseren Karren spannen und vielleicht auch so beten, dass Gott bitte schön das macht, was ich will. Aber wie betet Jesus? Nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Ja, merken wir, das ist eine ganz andere Haltung. Deshalb hat auch das dritte Gebot seinen tiefen Ernst. Du sollst den Namen deines Gottes, deines Herrn nicht missbrauchen. Ich glaube, damals benutzte man den Namen Gottes beim Schwur. Das war ein rechtlicher Akt. Da wurde der Name Gottes genannt, um seine Unschuld zu beteuern. Oder aber auch, um im Namen Gottes die Beziehung zu ihm in Anspruch zu nehmen und in seinem Namen etwas zu tun, zum Beispiel einen Segen auszusprechen oder auch einen Fluch. Wehe dem, der seinen eigenen Vorhaben und Absichten hinter dem Namen Gottes versteckt. Wehe dem, jetzt nehmen wir mal große Beispiele, der einen Krieg erklärt, und das hat es ja immer wieder gegeben, und dafür Gott in Anspruch nimmt. Wie viele Kriege auf dieser Welt wurden im Namen Gottes begangen und werden heute noch begangen? Heilige Kriege, die Achse des Bösen, ich könnte so viele Beispiele nennen, und das ist nichts anderes als Missbrauch des dritten Gebotes. Gehen wir weiter. Das Sabbatgebot nimmt immer wieder, wir sind nicht überrascht, Bezug auf die Beziehungen, in denen wir leben. Ich sage nochmal, es geht hier in den Geboten um Beziehungen, es geht um Freiheit. Leben wir nur noch, um diesen Kreis von Arbeit, Profit, Besitz und Ansehen. Ich kenne viele Menschen, die sagen, ich gehöre auch manchmal dazu, das Leben ist einfach wie so ein Hamsterrad. Ja? Das dreht sich und dreht sich und dreht sich und montags, klar, muss man zur Arbeit und es dreht sich und dann hat man die Verpflichtungen und die Termine und ja, es ist so ein Rad, was sich dreht. Millionenfach erleben wir, dass Arbeit und Arbeitsbelastung Menschen und Beziehungen krank machen oder sogar zerstören. Zudem gibt es Menschen, die ihre Beziehung aufs Spiel setzen, um möglichst schnell vielleicht an Geld und Gut zu kommen. Es muss daher unbedingt Raum geben für die Freiheit, sag nochmal Freiheit, Muße und Ruhe miteinander für sich und auch alleine zu haben. Und interessant ist auch hier im Gebot, wir haben nicht die Zeit, aber ich deute es nur an, alle sind gemeint. Es ist auch interessant, wie das Gebot hier in der Schrift ausgelegt wird. Sklaven sollen ruhen, heißt es hier. Das war in der damaligen Zeit, ja, wir müssen uns vorstellen, die Gebote sind ja sehr alt, ein ungewöhnlicher Gedanke. Warum sollen denn die Sklaven sich ausruhen? Dann heißt es sogar, die Tiere brauchen Ruhe. Wer sich mit Landwirtschaft auskennt, ich nicht, weiß aber auch, Tiere brauchen Ruhe, brauchen auch ihren Rhythmus. Die Sabbatruhe gilt für alle, für die ganze Schöpfung. Und ich denke, das ist hochaktuell. Ich muss nicht weiter ausführen. Das Ruhegebot ist auch ein erklärtes Ziel, noch in unserer modernen Arbeits- und Sozialgesetzgebung. Es gibt ja Kräfte, die das abschaffen wollen, das wissen wir. Das sehe ich sehr kritisch. Die Aktualität des Elterngebots, wir gehen weiter, liegt ebenso auf der Hand. Wenn ich meine Eltern anständig behandle bis ins hohe Alter, dann werden meine Kinder das genau beobachten. Und sie werden sich vielleicht dieses gute Vorbild auch zum Vorbild nehmen. Ja? Sie werden sehen, wie ich mit meinen Eltern umgehe. Vielleicht werden sie das auch mit mir machen. Wir wissen es alle nicht. Alle, die Kinder haben, wissen das. Das liegt auch in Gottes Hand. Ja? Aber das ist das, was wir tun können. So wird es mir wohl ergehen und ich werde lange leben auf Erden, heißt es hier so schön in der Sprache Luthers. So wird es mir wohl ergehen, ich werde lange leben auf Erden. In unserer Zeit nennen wir das den Generationenvertrag. Um der Menschlichkeit unserer Gesellschaft willen sind wir gut beraten, wenn wir diesen Vertrag gut hüten. Ich denke, dass es ein guter Vertrag ist, der da auch ja, in unserer Gesellschaft geschlossen wurde, in den Jahren auch nach dem Krieg. Ganz kurz und apodiktisch werden die nächsten drei Freiheiten formuliert. Ich gehe sie auch wieder ganz kurz durch. Du sollst nicht töten. Eines vielleicht der berühmtesten Gebote. Ich glaube, wenn ich jetzt auf die Straße gehen würde, ja, und würde die Zeichnung zeigen und die Leute wüssten gar nichts von der Bibel und den Geboten, aber du sollst nicht töten. Das hat jeder schon mal gehört. Und das macht ja auch am schnellsten Sinn, oder? Also auch Menschen, die jetzt gar nicht auf diese Werte Wert legen, würden sagen, du sollst nicht töten. Das, ja, das leuchtet ein. Aber was bedeutet das? Auch wieder Luther. Die Tötung ist nicht nur ein Kapitalverbrechen, ja, immer noch eines der schwersten Verbrechen, auch in unserem bürgerlichen Gesetzbuch, also nach unserem Strafmaß, sondern es bedeutet noch viel mehr. Luther würde sagen, dieses Gebot geht viel tiefer und es trifft uns alle. Niemand kann sich da rausnehmen. Jetzt wird es interessant. Wir töten auch, wenn wir ein billiges T-Shirt kaufen, dessen niedriger Preis mit seinen gesundheitsbedrohlichen Arbeitsbedingungen erkauft wurde. Wir töten auch, wenn wir Menschen im Meer ertrinken lassen, oder unser Verlangen nach Palmöl Menschen mit Gewalt aus ihrem Lebensraum drängt, damit wir weiterleben. Wir töten auch, wenn wir Feindbildern aus Politik und Medien glauben oder jährlich in Deutschland ohne medizinische Indikation fast 100.000 Schwangerschaftsabbrüche immer noch vornehmen. Alle diese Entwicklungen steht trotzig das fünfte Gebot vom unbedingten Respekt vor dem Leben in jeder Form und der Gesundheit und dem Wohlergehen des Nächsten gegenüber. Wir merken, wenn man anfängt, darüber nachzudenken, kann es einem ganz schwummerig werden mit diesen Geboten. Du sollst nicht Ehe brechen, auch ein Klassiker. Haben es gleich geschafft. Du sollst nicht Ehe brechen. Im Alten Testament, das ist vielleicht auch interessant, beruht die Ehe auf einer patriarchalischen Gesellschaftsstruktur. Letztlich wissen wir das alle, aber ich erkläre es trotzdem. Damals hatte der Mann die Hosen an. Also eigentlich Röcke, weil Hosen gab es noch nicht. Die Männer hatten ja Gewänder, wie wir es aus dem alten Orient kennen. Der Mann hatte eine klar dominante Stellung in dieser Zeit. Polygamie war durchaus üblich. Das wissen wir auch, das ist kein Geheimnis. Polygamie heißt, ein Mann hatte mehrere Frauen. Das war vollkommen gesellschaftlich anerkannt. Lesen wir ja auch ständig im Alten Testament. Die Ehe war keine Liebesbeziehung, so wie wir sie heute kannten. Das war sie nicht. Und sie war auch keine Privatsache. Ehen wurden und werden ja heute noch in weiten Teilen der Erde geschlossen von den Familien, die dahinter stehen. Ja, da kommt eine Familie, ich gucke jetzt einen jungen Mann an, der vor mir sitzt, und eine andere Familie, eine junge Frau gucke ich jetzt nicht an. Und die Familien sagen, nicht die Partner, die passen ganz gut zusammen. Und es wird vielleicht auch noch wirtschaftlich ganz gut ausgehen, ja, die Verbindung. Wir schmunzeln heute darüber, aber damals ging es ums Überleben. Ja, verstehen wir, das war eine andere Gesellschaft, da ging es ums Überleben. Die Ehe, so wie sie damals geschlossen war, war die politische und soziale Keimzelle der altorientalischen Gesellschaft. Das war ganz wichtig. Das Scheidungsverbot hier, du sollst nicht Ehe brechen, bezog sich vor allem auf illegale Erbberechtigte. Das können wir heute so gar nicht mehr nachvollziehen. Damals ging es darum, dass nicht jemand kommt und sagt, oh, ich möchte auch ein Stück vom Kuchen, ja, und ich bin auch ein Erbe. Weil wenn ein Mann natürlich so viele Frauen hatte, gab es natürlich auch sehr, sehr, sehr viele Kinder. Ja, wir verstehen, das war ziemlich kompliziert. Dagegen wendet sich erstmal dieses Gebot. Dieser Schutz ist in unserer Gesellschaft aber so in der Form überflüssig geworden. Wir leben im 21. Jahrhundert. Frauen sind fast aber noch nicht in allen Berufen gleichberechtigte Partnerinnen, ökonomisch und gesellschaftlich unabhängig. Heute bezieht sich der Ehebruch auf die Erfahrung, dass zerstörte Intimität und gebrochenes Vertrauen große, große Verletzungen hervorrufen. Ja? Wir merken, wir leben in einer ganz anderen Zeit und das Gebot hat heute vielleicht eine ganz andere Richtung. Es geht um zerstörte Intimität und gebrochenes Vertrauen und großes seelisches Leid. Großes seelisches Leid. Aktuell bleibt aber, egal ob damals oder heute, Liebe, Vertrauen, Intimität brauchen Schutz. Und vor diesem Bedeutungswandel unterliegt das sechste Gebot wie kein anderes, dem Wandel der Zeit. Und wir kommen jetzt fast zum Ende. Gerechtigkeit ist der am meisten im Alten Testament genannte Wertbegriff. Er durchzieht auch unsere Gebote und auch das ganze Alte Testament. Das ist interessant. Im Alten Testament ist Gerechtigkeit eines der meist verwendeten Begriffe. Im Neuen Testament, das wissen viele, Gnade. Oder manche würden auch die Liebe nennen oder der Glaube. Aber hier geht es um Gerechtigkeit. Und das ist ein interessantes Wort im Hebräischen. Es geht fast ausschließlich um faire und verantwortliche Teilhabe aller Menschen an den gemeinsamen Ressourcen und Gütern. Gerechtigkeit ist im Alten Testament nicht nur persönlich gedacht, ja, so wie wir das jetzt vielleicht kennen, wenn ich jetzt den Willi an einen Vertrag mache, dann hoffe ich, dass der mich nicht über die Ohren zieht und dass das sauber zwischen uns läuft. Das wäre jetzt individuell, ja. Aber im Alten Testament ist, wenn von Gerechtigkeit die Rede ist, ist eigentlich das ganze Volk, sogar die ganze Schöpfung, ja, alles ist gemeint. Die Bibel nennt diesen Zustand, wenn Gerechtigkeit herrscht, dafür gibt es ein besonderes Wort im Alten Testament, Shalom. Das ist dann ist Friede. Der Friede, von dem im Alten Testament die Rede ist, kann sehr persönlich sein, also das, was wir unter dem inneren Frieden verstehen, ja, den Seelenfrieden, aber es bedeutet auch immer gerechter Frieden, ökonomisch gerechter Frieden, sozialer Frieden zwischen den Menschen, auch den Völkern. Dass einige wenige auf Kosten einer unterdrückten großen Mehrheit leben, ist schon eine gesellschaftliche Schieflage, welche wir aus der Bibel oder besser biblischen Zeiten kennen. Du sollst nicht stehlen, wendet sich unmissverständlich gegen diese tief verwurzelte Unrecht. Da geht es jetzt um mehr als in der Grafik von Tiki, ja, dass man mal im Supermarkt was mitgehen lässt. Nein, das siebte Gebot markiert im Blick auf unsere globale Situation mit Sicherheit eine der brennendsten Fragen der Zukunft unserer Spezies. Das Stehlen müssen wir viel größer denken und verstehen. Dass Wahrheit Schutz braucht und Lügen verletzen und töten können, muss nicht extra betont werden. Vor allem in einer Gesellschaft, in welcher vielfältige Medien aus verschiedensten Gründen, die nichts mit Wahrheitsfindung zu tun haben, einen kollektiven Dauerstress produzieren. Es ist immer schwerer geworden, auch in unserer Gesellschaft zu unterscheiden, was ist Wahrheit, ja, und was ist Lüge. Man kann es ja kaum in den Medien das immer durchschauen. Und deshalb werden die Gebote hier immer wichtiger. Das achte Gebot, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, kommt aus der Gerichtspraxis der damaligen Zeit. Ich habe es schon ein bisschen erwähnt, ja, damals wurde vieles vor Gericht verhandelt, heute immer noch. Ich habe jetzt wieder mit dem Jurist gesprochen und die haben gesagt, die Streitereien nehmen zu, auch unter Nachbarn, unter Verwandten, Erbfragen. Also es ist nicht so, dass die Gerichte nichts mehr zu tun hätten seit damals. Es kommt aus der Gerichtspraxis. Das Gebot konfrontiert uns zudem auch in unserem Alltag immer wieder mit der Frage, wie spreche ich über andere? Ja, das eine damals war die Gerichtspraxis, heute geht es darüber, wie spreche ich über andere, was für ein Zeugnis lege ich über jemand anderen ab. Spreche ich vielleicht manchmal mit Humor, mit Liebe, mit Blick auf die eigenen Schwächen, über die Schwächen des anderen? Ich finde, das darf man, ja, mit dem Augenzwinkern sagen, schau mal den an, und dabei wissen, aber ich bin ja kein Stück besser oder ja, könnte mich hier irgendwie erheben. Oder will ich meinen Mitmenschen auf Kosten anderer klein machen, damit ich groß dastehe? Bei den allerletzten Geboten geht es nicht nur ums Begehren und Habenwollen. Beide Gebote gehören eigentlich zum Erfahrungsbereich des siebten Gebots. Du sollst nicht stehlen und so weiter und so fort. Mit Begehren, ist auch ein spezielles Wort, ist ein Tun gemeint, das ganz bewusst auf die Planung und Durchführung einer Handlung abzieht, in welcher ein Mensch sich des Eigentums seines Nächsten bemächtigen will. Also das Begehren ist jetzt auch nicht so gemeint, das meint das Wort nicht, dass man vielleicht mal was sieht und denkt, ach, das ist aber schön, das hätte ich auch gerne. Ich denke, das ist ganz menschlich. Hier geht es um viel mehr. Hier geht es darum, sich etwas zu bemächtigen, ja, mit Planung, was mir nicht gehört, was mir nicht zusteht. Das kann auch durchaus offiziell legal sein. Nehmen wir mal einen Großgrundbesitzer, das war selbst in der Pfalz noch so, das ist nicht lange her, treibt einen armen Bauern in die Schuldsklaverei, um sich ganz legal, ja, seine Güter, sein Land anzueignen. Das wäre gängige Rechtspraxis gewesen, aber es ist nicht richtig. Schon im alten Israel wusste man, dass solches Vorgehen den sozialen Frieden unter den Menschen gefährdet und damit ein Staatswesen existenziell bedroht. Ein Blick auf die global veranstalteten Landraube unserer Zeit, wenn man denkt, wie ganze Länder ausgeraubt werden, zum Beispiel zur Rodung des Urwalds, um Anbauflächen zu gewinnen, beleuchten diese zwei Gebote ein ganz brisantes Problem, dessen Aktualität uns anspringt. Großkonzerne machen die Kleinen kaputt, das wissen wir alle, und es ist kein Ende in Sicht. Aber das Gebot steht immer noch dort und sagt, das ist nicht richtig. Und so merken wir vielleicht, und ich höre lieber auf, wie aktuell die 10 Gebote oder die 10 großen Freiheiten bis heute sind und wie sie in unsere Zeit, in unser Leben, in unsere Politik, in unsere Wirtschaft, ja, in unseren Alltag immer noch hineinsprechen. Und eins noch zum Schluss, und damit sind wir wieder am Anfang, das Bild, die Vorstellung, welche wir von Gott haben, von diesem Jahwe oder Jahwe, drückt sich in den Beziehungen aus, die wir miteinander leben. Das ist eigentlich der springende Punkt der 10 Gebote. Ja? Die Vorstellung, die wir von Gott haben, wie wir Gott sehen, wie wir ihn erfahren, wird sich auch immer darin widerspiegeln, wie wir dann miteinander umgehen. Und ich lade uns ein zur Freiheit und zur Liebe und zur Barmherzigkeit und zur Gerechtigkeit im Umgang miteinander. Und ich stelle uns noch am Schluss die Frage, das sei mir erlaubt, liebe Gemeinde, welches Bild, welche Vorstellung von Gott hast du? Wer ist Gott für dich? Wie heißt er für dich? Wie sieht seine Visitenkarte aus, wenn er heute vor dir steht und wird sie, ja, vor dich halten? Was wäre darauf zu lesen? Welche Vorstellung von Gott prägt uns und unser Miteinander? Gott segne unser Nachdenken über die 10 Gebote. Amen.